Ich gehe auf Aufzeichnen. Gut. Ja, hallo, liebe Zuschauer. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Und ich freue mich ganz, ganz besonders, dass heute der Kurt Tepperwein mit dabei ist. Er ist mittlerweile schon längst im Ruhestand, aber er hat früher viele, viele Leute ausgebildet, hat viele Seminare geleitet und vor allen Dingen ganz, ganz viele Bücher geschrieben zum Thema Gesundheit, mentale Gesundheit. Und hat viele, viele Menschen einfach inspiriert, so auch mich. Und ich freue mich, dass er so offen war, einfach bei dem Video dabei zu sein und uns heute ja einfach was in Bezug zum Thema mentale Gesundheit oder wie das Mentale oder das Spirituelle auch einfach unsere körperliche Gesundheit beeinflusst. Und ja, da freue ich mich, wenn Sie da einfach gleich mal so einsteigen, was Ihre Erfahrung da ist zu diesem Thema, wie wichtig das das Mentale wirklich für die körperliche Gesundheit ist.
Also ich begrüße dann auch die unbekannten Zuschauer und Hörer und freue mich natürlich, dass ich Sie erreiche und noch dazu mit einem so faszinierenden Thema, denn Gesundheit geht uns alle an, früher oder später. Möglichst früher sollten wir uns damit befassen und sollten dafür sorgen, dass wir möglichst lange gesund bleiben. Wobei immer wieder erstaunlich ist, die Leute wollen gerne lange leben, aber keiner will alt werden. Also dann auch einmal seine eigene Haltung überprüfen dabei. Und da sind wir schon im mentalen Bereich, zumindest was die Gesundheit betrifft. Denn entscheidend ist, für die Gesundheit, als wer ich lebe. Bin ich ein Jemand, ein Ich, dann unterliege ich ganz anderen Gesetzmäßigkeiten, nämlich dem der Realität, als wenn ich zu Bewusstsein gekommen bin und erkannt habe, wer ich wirklich bin und lebe als ich selbst. Das sind zwei ganz verschiedene Wege und die kann ich nicht gleichzeitig gehen. Also sollte ich mich so früh wie möglich entscheiden, will ich mein Ich glücklich und gesund machen oder mich selbst? Und wenn ich mich dann entschieden habe, dann kann ich den von mir gewählten Weg gehen.
Ich glaube, das müssen Sie ein bisschen genauer erklären. Wie komme ich da wirklich hin oder wie kann ich das unterscheiden, was jetzt mein Selbst ist oder mein Ich?
Da sind wir schon in der Sackgasse. Mein Selbst, da maßt sich also das Ich schon an, dass das Selbst ihm gehört. Das ist aber genau andersrum.
Ja, ich finde es etwas verwirrend, ehrlich gesagt. Deswegen glaube ich, muss man das ein bisschen erklären.
Okay, also nicht ich habe ein Selbst, sondern ich bin ich selbst und ich habe ein Ich. Wir brauchen ja nur einmal auf die Weisheit der Sprache hören. Sie sagen ja auch, ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit. Also kann ich das ja nicht sein, was ich habe. Ich bin der Besitzer und das bin ich selbst. Also ich bin Bewusstsein und ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit, ich habe ein Ego. Aber das bin ich nicht. Das sind meine Erfahrungsinstrumente, mit denen ich das Leben erfahre. Und ich selbst kann überhaupt nicht krank werden. Das kann nur der Körper. Der erlebt das aus, wenn ich irgendwelche Disharmonien verursacht habe. Dann bekomme ich Nachhilfeunterricht vom Leben auf der Ebene der Symptome. Und dann zeigt der Körper ein Symptom. Und der wichtigste Schritt dabei ist dann natürlich, die Botschaft zu verstehen. Ich muss begreifen, warum habe ich jetzt dieses Symptom? Ich habe das Symptom, aber ich bin das nicht. Das ist der wichtigste Unterschied.
Und ich meine, Sie haben dazu auch ein Buch geschrieben, wo man das so schön nachlesen kann, wie die Symptome, welche Muster dahinter stehen. Wenn jetzt angenommen, wir lösen dieses mentale Thema auf. Passiert dann automatisch Heilung oder bedarf es wirklich auch noch die Ernährung dazu zu nehmen? Oder ist es nur dieses Mentale, was wir einfach klären müssen? Oder die Emotionen, die dahinter stehen?
Wir haben einfach immer diese beiden Erfahrungsebenen. Das Selbst ist davon nicht betroffen, auch nicht von der Ernährung. Das alles betrifft die körperliche Ebene. Und da ist natürlich alles das, was Sie gesagt haben, sehr wichtig. Der Körper muss ernährt werden. Der wird erhalten aus den Baustoffen, die wir ihm anbieten. Und wenn er Mangel hat, dann meldet er das über ein Symptom, dass da etwas nicht stimmt. Und wenn ich die Botschaft verstehe, dann weiß ich, was er will und kann ihm das geben.
Und wie kann ich ihm jetzt da am besten zuhören? Oder frage ich meinen Körper einfach, was brauchst du, warum zeigt sich das? Oder viele Ärzte gehen ja auf dieses Thema überhaupt nicht ein, ne? Da werden ja auch oft nur die Symptome behandelt.
Ja, und das Schlimme ist, da wird das Symptom behandelt und wenn das Symptom unterdrückt ist, dann bucht man das als Heilung. Und das ist ungefähr so, wie wenn Sie in Ihrem Auto die Ölkontrolllampe leuchtet auf, also ein Symptom, aber die Ölkontrolllampe ist nicht krank, also das Symptom ist nicht die Krankheit, das muss nicht geheilt werden, sondern Sie wissen natürlich, wenn die Ölkontrolllampe aufleuchtet in Ihrem Auto, fahren Sie zur Tankstelle, ganz wie durch ein Wunder hört die Ölkontrolllampe auf zu leuchten. Und genauso ist es bei den körperlichen Symptomen. Das Symptom ist nicht die Krankheit. Das Symptom zeigt nur an, dass etwas geändert werden sollte. Und dazu sollte ich die Sprache der Symptome verstehen. Also was bedeutet, wenn ich was habe? Dafür gibt es gute Bücher. Ich habe allein zu diesem Thema 3 geschrieben, dass man die Botschaft des Körpers versteht. Denn das ist für mich die wichtigste Fremdsprache überhaupt, die wir lernen sollten, damit wir unseren Körper verstehen.
Nun gibt es ja viele Heilungen auch, weil die Leute ja Mineralien zu sich nehmen und auch Vitamine, sag ich mal, hochwertig, weil der Körper heutzutage ja viel Mangel erleidet oder der Körper wird entgiftet und entsäuert und auch dadurch entsteht ja viel Heilung. Und trotzdem wurde vielleicht das Mentale oder die mentale Ursache dieser Krankheit gar nicht angeguckt. Und so rum scheint es aber irgendwie auch zu funktionieren. Oder glauben Sie, dass es nicht von Dauer ist, sowas?
Doch. Wenn Sie verstanden haben, welchen Mangel der Körper hat und Sie geben ihm was oder Sie geben ihm vorbeugend Mineralien und Ernährungsergänzungen oder überhaupt gesunde Ernährung, wenn Sie ihm das vorbeugend geben, dann braucht Ihnen der Körper gar nicht erst eine Botschaft zu schicken. Dann ist er ja zufrieden. Aber wenn wir etwas übersehen oder eben doch Dinge tun, die wir besser lassen sollten, wie rauchen, uns ärgern, in Stress geraten und alles Mögliche, das alles sind Belastungen für den Körper und der muss es ausbaden. Und der schickt immer erst eine Botschaft auf dem königlichen Weg der Erkenntnis. Aber wenn ich die nicht verstehe, dann bekomme ich Nachhilfeunterricht vom Leben auf dem Weg der schmerzhaften Erfahrung und dann erscheint ein Symptom. Dann kann ich, wenn ich die Sprache der Symptome verstehe, eben das Notwendige tun. Beim Auto wäre das zum Beispiel eben Öl oder tanken oder was die Anzeige eben gerade, aber ich muss die Anzeigen verstehen. Wenn ich in meinem Auto gucke und sehe da bunte Lichter auf meinem Armaturenbrett und weiß nicht, was die bedeuten, dann kann ich das Notwendige nicht tun. Und dann bleibe ich irgendwann liegen, weil der Mangel eben so weit fortgeschritten ist. Und beim Körper ist es ganz genauso. Deswegen sage ich, ist das für mich die wichtigste Fremdsprache, die wir lernen sollten, die Sprache des Körpers, die Botschaft des Körpers zu verstehen.
Ja, das Thema Selbstliebe ist für mich auch mal ein ganz wichtiges Thema zum Thema Gesundheit, weil nur mit Selbstliebe letztendlich wir auch bereit sind, was zu verändern. Ne? Also ich erlebe immer wieder mal Menschen, die sagen so, ja, ich würde ja alles tun, damit die Krankheit weg wäre, aber wenn man denn Wege aufzeigt, dann kommt ganz schnell, nee, darauf kann ich nicht verzichten und das möchte ich nicht weglassen. Also im Grunde genommen möchten die Leute auch nicht so viel verändern. Und ich denke, so Selbstannahme, Selbstliebe, damit man wirklich was verändern kann, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wie sind Sie mit Ihren Klienten früher in Ihrer Praxis damit umgegangen? So, was haben Sie da für Erfahrungen auch mit den Menschen gemacht?
Also Selbstliebe sollte eigentlich selbstverständlich sein. Das heißt, ich sollte erst einmal meine Grundhaltung prüfen, bin ich wirklich mein bester Freund? Und wenn ich mein bester Freund bin und mein Körper ist mein Freund, dann für einen Freund tut man eben alles, was der braucht. Dann strapaziere ich den nicht mehr mit Dingen, nur weil mir das schmeckt oder weil ich das gerne tue oder weil das eine Gewohnheit ist, die ich nicht lassen kann, wie rauchen zum Beispiel oder ärgern. Viele Menschen meinen ja zum Beispiel, sie müssten sich ärgern, wenn da was Ärgerliches passiert. Aber das muss man überhaupt nicht. Ärgern ist nur eine alberne Angewohnheit, denn Ärger macht alles nur noch Ärger. Das heißt also, wenn Sie sich über irgendetwas ordentlich geärgert haben und schauen hin, da ist ja nichts besser hinterher. Sie haben nur Ihre Stimmung ruiniert, Ihre Verdauung belastet, Ihren Schlaf, Ihre gute Laune sich verdorben. Aber das, worüber Sie sich geärgert haben, ist noch genauso da wie vorher. Sie könnten sich gerade wieder ärgern. Ich muss erst einmal einsehen, der Ärger belastet mich sehr, hat viele Nachteile, macht auch auf die Dauer krank, aber der bringt überhaupt nichts. Also sollte ich doch als Homo sapiens, als weiser Mensch, nicht irgendeine Gewohnheit haben, die nur Nachteile hat. Dann sollte ich sagen, okay, das Ärgern lasse ich jetzt. Aber Sie sagen vielleicht, das geht gar nicht so leicht. Es geht erstaunlich leicht. Nämlich, ich muss nur einen anderen Umgang lernen mit einer ärgerlichen Situation. Weil ärgerliche Situation ist ja nur ein Urteil des Ichs. Es gibt keine ärgerlichen Situationen. Es gibt nur Situationen, die sind so oder so. Alles andere ist schon eine Bewertung des Egos. Also, Beispiel. Sie fahren Auto, Sie fahren rechts, Sie fahren vorschriftsmäßig 50, Sie sind auf der Hauptstraße, die Sonne scheint, Ihr Leben ist in Ordnung, Sie sind recht glücklich. Da kommt einer von links und guckt gar nicht, nimmt Ihnen die Vorfahrt und in einer Notbremsung können Sie gerade noch einen Unfall vermeiden. Und der kümmert sich gar nicht drum, der fährt weiter, hat das vielleicht überhaupt gar nicht mal bemerkt. Und Sie rufen ihm nach, Gott segne dich, oder wahrscheinlich formulieren Sie das ein bisschen anders in dem und ärgern sich über den. Immer noch. Sie kommen ja irgendwo hin, Sie fahren ja irgendwo hin und dann erzählen Sie dort natürlich nochmal, stell dir vor, was mir eben passiert ist. Da ist doch ahnungslos und da kommt und so weiter. Und Sie ärgern sich nochmal. Der gleiche Ärger und Sie wärmen den nochmal auf.
Und abends nochmal beim Partner.
Wenn Sie abends nach Hause kommen, dann fragt Ihr Partner oder Ihre Partnerin, Schatz, wie war dein Tag? Und dann erzählen Sie das nochmal, ärgern sich nochmal und haben den Ärger dann mindestens dreimal genutzt. Das ist der weniger weise Umgang mit Ärger. Ich würde sagen, das ist fast der normale Umgang mit Ärger. Und jetzt kommen wir mal zu dem weiseren Umgang mit Ärger. Den können Sie sich angewöhnen nur dann, wenn Sie sich gerade nicht ärgern. Wenn Sie sich gerade ärgern, ist sowieso zu spät. Dann haben Sie sich ja schon geärgert. Aber wenn Sie sich gerade mal nicht ärgern, dann sollten Sie überlegen, worüber ärgere ich mich denn noch in meinem Leben? Und dann nehmen Sie mal eine so scheinbar ärgerliche Situation und stellen sich vor, wie könnte man damit denn weiser umgehen? Nehmen wir mal die gleiche Situation. Also, Sie fahren wieder rechts, Hauptstraße 50, alles, wieder kommt der, wieder Notbremsung, alles ist ja so passiert. Jetzt aber fahren Sie rechts ran, klopfen Sie auf die Schulter und sagen, Donnerwetter, damit musste ich doch jetzt nicht rechnen. Und trotzdem habe ich schnell und richtig reagiert, habe einen Unfall vermieden für uns beide. Der andere hat das vielleicht gar nicht mitgekriegt. Lauferei mit der Werkstatt, Wertminderung am Auto, vielleicht sogar Schmerzen, Operation, Krankenhaus. Alles nur, weil ich schnell und richtig reagiert habe. Und Sie freuen sich noch eine Weile über Ihre schnelle und richtige Reaktion. Und wenn Sie dann am Ziel sind, können Sie sagen, stell dir mal vor, was mir gerade passiert ist, aber ich habe tatsächlich so schnell, kann man ja nicht mit rechnen. Doch habe ich schnell und richtig reagiert, einen Unfall vermieden, alles und abends erzählen Sie das nochmal und freuen sich nochmal über Ihre schnelle, richtige Reaktion. Es ist die gleiche Situation. Das eine ist der weise Umgang. Und jetzt passiert das Wunder. Wenn Sie in der Vorstellung das 21 Mal wiederholen, dass Sie mit einer ärgerlichen Situation so umgehen, dann ist das Programm im Unterbewusstsein überschrieben. Sie haben das neue Programm im Unterbewusstsein sicher verankert. Und irgendwann passiert wieder mal so eine ärgerliche Situation. Vielleicht nimmt Ihnen wieder einer die Vorfahrt und Sie warten darauf, dass der Ärger kommt. Und da kommt nichts mehr. Da kommt nur noch die stille Freude, Donnerwetter.
Wieder wenn man mal. Das jetzt umprogrammieren möchte, nimmt man dann immer die gleiche Situation 21 Mal oder verschiedene ärgerliche Situationen, und die man dann hat?
Sie können ärgerliche Situationen dauernd wechseln. Mhm. Sie nehmen alles oder wiederholen, wie Sie wollen. Wichtig ist nur, das Unterbewusstsein reagiert aus Erfahrung nicht, wenn Sie 2-3 Mal etwas anders machen. Mhm. Wir machen dauernd etwas, mal so. Das Unterbewusstsein merkt, so dann wollen Sie das offensichtlich so. Und dann wird das Programm in Ihrem Unterbewusstsein entsprechend verankert.
Wie ist das jetzt mit Süchten? Also das haben wir vorhin auch schon mal kurz angesprochen, dass es jetzt so Ärger ist ein Teil, aber wenn das jetzt so Süchte sind wie Rauchen oder nach Schokolade oder Alkohol, wie kann ich dem begegnen? Das ist ja auch manchmal sagen dann Leute, naja, ich möchte ja gern, aber ich kriege das nicht so einfach hin alleine. Müssen die Leute sich da Hilfe holen oder kann man es ähnlich selber allein umprogrammieren?
Kann man tatsächlich ähnlich alleine machen. Zunächst muss man sich bewusst machen, dass Rauchen ja nicht von selber entsteht. Nicht irgendwann, wenn wir ein bestimmtes Alter haben, 16, fliegen uns Zigaretten ins Gesicht, sondern ich muss irgendwann einmal mich entscheiden, das probiere ich mal. Mhm. Cool, da fühle ich mich erwachsen und dazu kommt, das schmeckt ja überhaupt nicht. Es kann ja keiner sagen, die ersten Zigarette oder auch die ersten Zigaretten, die hätten wahnsinnig gut geschmeckt, dass es schwer gewesen wäre, das zu lassen. Sondern, also ich habe in meinem Leben nur mal 4 Zigaretten geraucht, um zu probieren, weil das alle so cool fanden, obwohl es das Wort damals noch gar nicht gab. Aber erwachsen wollte man natürlich sein. Und es hat so scheußlich geschmeckt, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, was die daran haben. Hm. Die Sucht würde sich ja erst entwickeln durch die Gewohnheit, dass der Körper eben trotz des schlechten Geschmacks sich dran gewöhnt und so weiter. Aber um Ihre Frage zu beantworten, wie gewöhne ich mir das ab, wenn es denn passiert ist und ich habe eine Rauchsucht entwickelt? Ganz einfach. Und zwar gilt das für alle Gewohnheiten. Ganz gleich welche. Ich entscheide einfach immer neu. Ich folge nicht mehr meiner Gewohnheit. Das heißt also, man greift ja automatisch nach der Zigarette, wenn man Raucher ist. Irgendwann habe ich wieder eine in der Hand und dann sollte ich sagen, Moment, das war jetzt, bis jetzt war es Gewohnheit. Jetzt will ich diese Zigarette rauchen. Und wenn ich sage, ja, du, jetzt habe ich richtig Lust auf eine Zigarette, dann frohen Herzens genießen, dann zünde ich sie mir an und rauche sie. Aber der erste Teil des Wunders passiert schon. Wenn ich das neu entscheide, im Durchschnitt jedes zweite Mal, und ich habe etwas über fast 4000 Rauchern geholfen, nicht mehr zu rauchen auf diese Weise in meiner Praxis. Wenn ich also das jedes Mal neu entscheide, jedes Mal, wenn ich die Zigarette in der Hand halte, sage ich, will ich die jetzt rauchen? Muss ich die haben? Und wenn ich sage, nee, eigentlich nicht, stecke ich sie wieder weg. Und dann passiert eben der erste Teil des Wunders, ich rauche sofort, nur noch die Hälfte, einfach nur dadurch, dass ich jedes Mal neu entscheide, die will ich jetzt auch nicht aus Gewohnheit, stecke ich mir an, sondern ich folge nicht mehr der Gewohnheit, sondern entscheide neu. Und wenn ich das 21 Mal gemacht habe, verblasst die Gewohnheit und verschwindet und ich greife nicht mehr gewohnheitsgemäß zur Zigarette, sondern es kommt mir in den Sinn, will ich jetzt eine rauchen? Und dann sollte ich mir gar keinen Zwang auferlegen, wenn ich sage, nee, du, das wäre jetzt schön, das wird mir gefallen, zur Tasse Kaffee oder ich habe gerade Zeit, dann rauche ich die Zigarette und dann dauert es 2-4 Wochen und Sie sind bei 2-5 Zigaretten am Tag angelangt auch wenn sie vorher 50, 60 geraucht haben. Die wollen sie wirklich rauchen und die würden sie auch überleben, damit könnten sie 100 werden. Mhm. Aber es wird immer seltener und immer öfter sagen sie, eigentlich will ich die gar nicht. Und irgendwann, meistens so nach 6, 8 Wochen, merken sie, oh, jetzt habe ich ja schon mal 8 oder 10 Tage überhaupt gar nicht mehr geraucht und ich vermisse es auch gar nicht. Das war auch gar nicht schwer. Es war ja gar kein Überwindungspunkt da, wo ich mich anstrengen musste, dagegen ankämpfen musste. Ich habe einfach nur jedes Mal mich neu entschieden, will ich die jetzt wirklich oder muss es nicht sein? Wenn es nicht sein muss, stecke ich sie wieder weg.
Ja, danke. Das ist ja mal ein ganz neuer Ansatz, dass man,
das funktioniert.
Dass man immer wieder letztendlich immer wieder neu entscheiden kann. Ne?
Und das gilt für alle Gewohnheiten. Ganz gleich auch Süßigkeiten oder egal welche Gewohnheit ich habe. Wie gesagt, im Unterbewusstsein braucht es 21 Mal, damit ein altes Programm, das jetzt unerwünscht ist, überschrieben wird und das neue sicher verankert ist.
Ja.
Und das geschieht durch, indem ich einfach bewusst 21 Mal entscheide, will ich oder will ich nicht.
Sie haben in unserem Vorgespräch, haben wir mal so darüber gesprochen oder Sie haben das so gesagt, dass es wirklich wichtig ist, immer so zu gucken, was fühlt sich gut und stimmig an. Und das fand ich auch so ein ganz schöner Ansatz zum Thema Bewusstwerdung oder eben auch zum Thema Heilung. Wollen Sie das nochmal so ein bisschen, ich glaube, Sie haben zu dem Thema auch Vorträge gehalten, ne? So, dass Sie das vielleicht nochmal so ein bisschen erläutern, weil das ist ein Ansatz, der hat mir irgendwie gut gefallen.
Also die meisten Menschen haben kein Gefühl für stimmig sein. Die sagen ja, stimmt es jetzt, der Gewohnheit zu folgen oder stimmt es jetzt, das zu essen, was mir schmeckt? Was stimmt denn? Was heißt eigentlich stimmig sein? Und sie müssen also erst einmal ein Gefühl für stimmig sein bekommen. Und ich vermittle das gerne in der Jesus-Haltung. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Sie haben ein ganzes Bild, glaube ich. Sie halten die Hände, Jesus, das Bild, heiligen Bildchen, lasset die Kindlein zu mir kommen, er streckt so beide Hände aus. Ja, kennen Sie mal, wenn Sie stehen und in diese Richtung gehen, und Sie können auch im Sitzen machen, strecken mal so die Hände aus, als wenn Sie Kinder einladen wollten zu
so?
Sich.
Also einfach so, ja, weil ich sehe Sie jetzt nicht. Okay. So.
Und jetzt gehen Sie mal ein bisschen weiter und ein bisschen enger und gucken mal, wo stimmt es für Sie, die Haltung. Also Sie bleiben in der Haltung, die Sie gewählt haben und gehen mit den Armen mal ein bisschen auseinander und sagen, wird das jetzt stimmiger? Fühlt sich das besser an? Oder fühlt sich das besser an, wenn ich enger mache? Und dann werden Sie einen Punkt haben, wo es für Sie stimmt.
Ja, das müssen wir so ein bisschen probieren. Es kommt immer darauf an, wie lange man es halten muss, ne? So.
Ja, eine Minute. Und das Gleiche machen Sie mit hoch und runter. Gehen Sie mal ein bisschen höher mit den Armen, merken Sie, nee, das stimmt ja gar nicht. Oder weiter runter, nee, ihr so weit unten auch nicht. Da ist irgendwo in der Mitte ein Punkt wieder, wo es, ja, da fühlt es sich am besten für Sie an. Und da haben Sie ein Gefühl für stimmig sein. Und das Gefühl hilft Ihnen auch in Zukunft. Also, wenn dann wieder irgendetwas ist, was Sie prüfen wollen, stimmt das oder stimmt das nicht, dann nehmen Sie einfach mal die verschiedenen Alternativen ins Bewusstsein. Wie fühlt es sich denn an, wenn ich jetzt eine Zigarette rauche oder wenn ich jetzt zur Schokolade greife? Fühlt sich das jetzt besser an für mich oder nicht? Oder eine andere Alternative, also gehen Sie mal die Alternativen durch, die sich für Sie am besten anfühlt. Wenn Sie bei irgendeiner Vorstellung ein Wohlgefühl spüren, dann wissen Sie, Sie sind auf dem richtigen Weg und so stimmt das für Sie. Und so wird das Ihr Gefühl zu einem zuverlässigen Gradmesser für stimmig sein.
Ja, das verstehe ich schon, aber manchmal sind Situationen so von außen, also so kenne ich das von mir, dass man denke, oh, es würde sich jetzt stimmig anfühlen, vielleicht noch ein, zwei Tage Pause oder Ruhe zu haben, ne? Weil mein Körper oder mein Geist es gerade so braucht. Aber der andere Teil sagt schon wieder, ja, ich muss arbeiten, ich muss Geld verdienen oder irgendwas. Und wir können dann dieses Stimmigsein nicht leben. Und ich finde, sowas macht auch krank und sowas macht eben Stress oder übersäuert den Körper. Ne? Jetzt habe ich Sie nicht verstanden.
Ich muss da einhaken.
Ja, okay. Mhm.
Sie haben gerade gesagt, ich muss Geld verdienen. Das müssen Sie nicht. Das ist auch etwas, was wir verlernen sollten. Das beginnt damit, dass wir uns erst einmal bewusst machen, dass man fast nur in der deutschen Sprache sein Geld verdient. In den anderen Sprachen, die anderen Völker kommen ganz anders zu Geld. Nehmen wir die Amerikaner, ja, ein US-Amerikaner, der verdient kein Geld, sondern von der Sprache her, he go to make money. Er macht Geld. Das fühlt sich schon ganz anders an als Geld verdienen. Ja, dienen ist so buckeln, da muss ich irgendwo dienen. Der macht Geld. Und die Engländer, to earn money, die ernten Geld. Die Schweden bekommen Geld. Die Franzosen als Lebenskünstler, gagner d'argent, die gewinnen Geld. Und allein wenn wir schon die verschiedenen Sprachen vergleichen, sehen wir erst einmal, aha, man kann also auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu Geld kommen. Und ich habe mich vor langer Zeit entschieden, gewinne Geld. Das heißt, ich gestatte dem Leben, mich fürstlich dafür zu bezahlen, dass ich das tue, was mir ohnehin am meisten Freude macht. Also ich folge meiner Berufung, meinem Herzen, das, was, wo das Herz weit wird, wo ich mit der Seele baumeln kann, wo ich sage, ach, das möchte ich am liebsten den ganzen Tag tun. Das ist meine Berufung. Und dann gestatte ich dem Leben, mich dafür fürstlich zu bezahlen. Und ich mache es dem Leben leicht, indem ich auf diesem Gebiet, was mir so viel Freude macht, einfach der Beste werde.
Ich glaube, das ist, was sich ganz, ganz viele Menschen wünschen. Und trotzdem sind sie gefangen in diesem Hamsterrad, in ihren Jobs und wissen nicht, was ihre Berufung ist. Oder wenn sie es vielleicht wissen, wissen sie nicht, wie sie da hinkommen sollen, um die zu leben. Und das, ja, also das macht die Leute oder bringt sie ins Burnout oder sie kommen aus dieser Vorstellung nicht raus, ne, dieses Geld verdienen müssen oder wie komme ich dann so dahin. Ich glaube, es gelingt den wenigsten, ja, also vielleicht 20-30% der Menschen, die wirklich so ihre Berufung leben und damit gutes Geld verdienen.
Aber es könnte jeder sein und jeder hat die Chance, jederzeit das zu tun. Ich muss also zunächst einmal mir klar werden, Sie haben das Stichwort Hamsterrad gesagt, tatsächlich sind die meisten Menschen irgendwo im Hamsterrad. Da muss ich mich irgendwann einmal fragen in einer ruhigen Minute, sollte mein Leben aus einem Hamsterrad bestehen? Und will ich meinen Kindern eines Tages dieses Hamsterrad vererben, dass die auch im Hamsterrad sich weiter abstrampeln? Stelle ich mir so Leben vor? Oder könnte Leben nicht ganz anders sein? Und dann stelle ich das zumindest erst einmal in Frage. Und dann, ohne dass ich was ändere, ich mache also weiter, aber ich spiele mit Möglichkeiten. Dann sage ich, welche Tätigkeit würde denn mein Herz weit werden lassen? Welche Tätigkeit würde mir denn richtig Freude machen? Und dann prüfe ich wieder, was stimmt. Wie wäre es denn damit? Oder das habe ich auch schon mal gemacht. Und dann finde ich irgendetwas, wo ich sage, ja, das wäre natürlich das, was mir am meisten Freude macht. Ja, aber damit kann man kein Geld verdienen.
Kommt oft von außen dann, ja.
Ja, oder der Verstand sagt, mein eigener sagt das dann auch. Ja, doch, Sie können tatsächlich mit allem Geld verdienen, mit den verrücktesten Dingen, wenn Sie auf dem Gebiet wirklich gut sind. Und Sie werden auf einem Gebiet nur wirklich gut, wenn es Ihnen Freude macht. Es darf nicht mehr Arbeit sein. Ich arbeite schon seit 40 Jahren nicht mehr. Also nichts mehr, was ich Arbeit nennen müsste, sondern ich gehe den Weg der Freude, tue das, was mir am meisten Freude macht, zum Beispiel jetzt mit Ihnen sprechen. Und das macht mir sehr viel Freude und ich gestatte dem Leben dafür, mich dafür fürstlich zu bezahlen, auch wenn wir jetzt nichts vereinbart haben. Ich mache das hier gerne umsonst, aber ich gestatte dem Leben trotzdem, mich fürstlich dafür zu bezahlen. Ich gebe mein Bestes, sage meine Erfahrung von 60, 70 Jahren Praxis und erwarte da, dass von irgendwoher mir jetzt etwas zufließt. Und weil ich das erwarte und die innere Gewissheit habe, dass das geschieht nach dem Gesetz der Resonanz, passiert das auch. Und von irgendwoher kommt dann die Entlohnung und ich merke, ah, das ist die fürstliche Bezahlung für dieses Interview.
Ja, das ist, denke ich mal, für viele schon eine Herausforderung, also den Weg so konsequent zu gehen. Ne? Also ich glaube, dass es viele Menschen sich sehr wünschen. Und ich bin da für mich selber ja auch gerade in so einem Prozess. Ne? Aber ich merke das auch mit diesem Interview, es macht mir so viel Spaß, dass, weil ich eben dann auch ne, so über die Gesundheitsthemen oder eben so die Ernährungsthemen, das ist eben das, was mir so viel Freude macht, um mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu sprechen und das zu organisieren, da bin ich auch so voll in meinem Element. Und bin auch ganz fest davon überzeugt, dass daraus auch wieder neue Möglichkeiten entstehen. Ne?
Aber Sie haben ja jetzt gerade gesagt, das ist der erste Schritt. Das macht Ihnen Freude. Mhm. Jetzt kommt der zweite Schritt. Jetzt werden Sie auf diesem Gebiet die Beste. Das heißt also, Sie lesen alle wichtigen Bücher, Sie kontaktieren alle Experten auf dem Gebiet, tragen alles Wissen zusammen und in ein, zwei Jahren etwa, vielleicht drei, je nachdem, sind Sie so weit, dass Sie das Beste von den Besten zusammengetragen haben und niemand hat das so wie Sie dann, dass er von allen das Beste hat und auf einmal sind Sie die Beste geworden. Und dann kommen ganz von selbst Leute auf Sie zu, könnten Sie mal für uns einen Gesundheitskongress machen oder wären Sie bereit für ein Interview oder schreiben Sie doch darüber mal ein Buch oder könnten Sie davon eine CD machen mit praktischen Ratschlägen und auf einmal passiert das, was ich Ihnen sage, weil Sie den zweiten Schritt vollzogen haben, nämlich ganz unmerklich eine Expertin geworden sind auf dem Gebiet, was Ihnen Freude macht, werden Sie auch fürstlich bezahlt dafür.
Da freue ich mich drauf.
Aber jetzt, ja. Haben Sie gesagt, das ist eine Herausforderung. Das
heißt, also man muss den Weg auch konsequent gehen. Ne? Am Anfang hat man eine Idee und ich habe eigentlich die Idee für diesen Kongress auch schon ein Jahr. Und es hat lange gebraucht, jetzt bis ich in die Umsetzung gekommen bin. Und dann habe ich auch erst mir einen Coach, wollte ich mir holen, der mich dabei unterstützt. Er hat gesagt, ich möchte, dass du das ganze Konzept in einer Woche fertig hast. Und da dachte ich, oh Gott. Aber am Ende, als ich dieses Konzept geschrieben habe und überlegt habe, wen möchte ich dabei haben und die Fragen geschrieben habe, habe ich gemerkt, das wird richtig gut. Und dann auf einmal war es in einer Woche fertig und ich habe gestartet. Und das ganze Jahr davor hatte ich immer nur die Idee, ich bin nicht ins Handeln gekommen. Ne?
So geschieht es vielen Menschen und deswegen sollten die erstmal aufhören, viele Ideen haben, sondern prüfen, welches ist denn meine Lieblingsidee? Sie haben sie gerade gefunden und offensichtlich, ganz offensichtlich, ist das Ihre Berufung. Aber jetzt sollten Sie auch konsequent sein und sagen, okay, jetzt will ich alles über das Gebiet wissen. Und wenn das Gebiet zu groß ist, dann nehme ich einen Teil davon, sagen wir nur Ernährung oder nur Bewegung oder nur der geistige Teil, was auch immer. Aber von dem Teil verstehe ich in zwei, drei Jahren alles. Da weiß ich einfach alles. Und ich habe einen Freund, der hat das gemacht. Der hat gesagt, er ist Ingenieur. Und er sagt, aber die Arbeit erfüllt mich nicht wirklich. Sie wird gut bezahlt und das kann ich mir nicht leisten. Da kriege ich mal später eine hohe Rente und eine Betriebsrente. Also ich muss noch 6 Jahre da machen. Und dann habe ich ihn auch gefragt, was wäre dir denn lieber? Ja, sagt er, mein Hobby sind, ich habe ein ausgefallenes Hobby, Seidenraupenzucht.
Ja? Was?
Seidenraupen.
Ah, okay.
Ja? Und dann habe ich gesagt, gut, dann konzentriere dich doch genau darauf, aber werd auf dem Gebiet der Beste. Das heißt, besuche alle die, es gibt ja nicht so viele Experten in der Welt, geh nach Japan, China, wo diese Seidenanbaugebiete sind, kontaktiere die Experten, er hat extra Englisch dafür gelernt, was er nicht konnte. Und seit ein paar Jahren ist er der weltgrößte Experte für Seidenraupenzucht, ausgerechnet ein Deutscher. Und die aus dem Ursprungsland, aus Japan, aus China, die kommen heute zu ihm, um ihn zu kontaktieren, um Interviews zu haben und um die Feinheiten der Seidenraupenzucht, die Schwierigkeit, wie man die beseitigt. Er weiß einfach über dieses spezielle, scheinbar relativ kleine Gebiet, ist dann aber doch umfangreich, wenn man ins Detail geht. Da weiß er einfach alles und er ist inzwischen mehrfacher Millionär geworden mit seinem Hobby, einfach weil das hoch bezahlt wird, dieses.
Weil er so spezialisiert ist auch, ja.
Ja.
Wenn wir nochmal zurückkommen auf dieses Thema Gesundheit, und Sie haben ja früher auch als Heilpraktiker gearbeitet. Und wenn, heute gibt es ja ganz viele verschiedene Ernährungsformen. Ne? Die einen sind unbedingt vegan und die anderen Paleo und die anderen kümmern sich gar nicht, die anderen machen wieder Ayurveda. Es gibt auch viel Verwirrung und es ist auch nicht alles für jeden gut. Was würden Sie den Leuten denn damit auf den Weg geben? Würden Sie es denn eher auf einer körperlichen Seite betrachten? Oder weiß ich nicht, was war in Ihrer Praxis früher? Kamen da auch schon diese Fragen auf oder wie sind Sie dem begegnet? Was würden Sie denen heute mit auf den Weg geben, den Leuten? Viele interessiert das Thema ja so.
Also zunächst einmal, in jeder Frage, die jemand stellen kann, liegt immer bereits die perfekte Antwort. Sie haben auch schon die perfekte Antwort gesagt. Nichts ist für alle gut. Also, egal welche Ratschläge man gibt, es gibt welche, für die ist das genau das Richtige und für manche geht das und für andere wäre das absolut verkehrt. Also kann man so allgemeine Ratschläge nicht geben, so sollten sie sich ernähren und das sollten sie lassen. Natürlich gibt es allgemeine Dinge, die man nicht tun sollte, aber normalerweise braucht jeder einen Maßanzug. Und dazu geht es wieder darum, um das Selbstbild. Als wer lebe ich? Der muss nämlich richtig ernährt werden. Lebe ich jetzt als Körper, als Genussmensch, dann brauche ich eine ganz andere Ernährung, als wenn ich spirituell ausgerichtet bin, ich bin Bewusstsein, dann muss ich mich ganz anders ernähren und dann wären die Ratschläge, die bei dem anderen genau stimmen, für mich absolut verkehrt. Also ich muss zunächst einmal definieren, als wer lebe ich, als wer fühle ich mich. Wenn ich sage ich, wen meine ich damit? Meine ich damit meinen Körper, meinen Verstand, meine Persönlichkeit oder meine ich damit etwas Geistiges, Ewiges? Als wen fühle ich mich? So, und für den muss ich jetzt die richtige Ernährung finden. Und da brauche ich wieder nur fragen, stimmt jetzt das für mich oder stimmt das? Wie wäre es, wenn ich das mache? Wie fühlt sich das an, wenn ich das so mache? Und dann sehe ich, der Körper antwortet. Und wenn ich nicht ganz verstanden habe, nicht ganz sicher bin, dann kann ich ihn mit dem Körperpendel zum Beispiel fragen. Kennen Sie Körperpendel?
Ich kenne das, so mit nach vorne und hinten.
Ganz genau. Ich nehme das entweder physisch, wenn ich das Nahrungsmittel habe, oder das, was ich teste, ich kann es aber auch geistig machen, indem ich mir vorstelle, ich halte es in der Hand, halte es auf den Solarplexus und stehe frei, dass der Körper sich bewegen kann. Und wenn er sich nach vorne neigt, ist das Zuneigung, also Zustimmung, ja. Und wenn er zurückweicht, und oft ist das so deutlich, dass es einen umhaut, da muss man aufpassen, dass man nicht umfällt, so deutlich spricht der Körper dann. Dann sagt er, Igitt, nein, auf keinen Fall, das nicht. Und so können Sie also, wenn Sie geprüft haben, stimmig sein, wenn Sie nicht ganz sicher sind, wie ist der Zustimmung oder der Abneigungsgrad bei dieser Sache.
Das kann man ja theoretisch dann auch mit Nahrungsergänzungen machen oder.
Ich mache das, ne? Mit allem. Also, weil Nahrungsergänzung, ich nehme einige Nahrungsergänzungen, aber nicht jede ist jeden Tag richtig oder notwendig. Zum Beispiel Entsäuerung muss ich nicht jeden Tag machen. Wenn der Körper das nicht braucht, dann wäre es verkehrt, wenn ich ihm das gebe. Aber wenn er es braucht, dann ist das unbedingt notwendig. Also frage ich ihn jeden Tag, gehe ich das durch, was ich habe, und sage, wie ist das damit? Und sehe Zustimmung oder Abneigung und teste jeden Morgen neu, damit es für, nicht nur für mich stimmt, sondern auch für diesen Augenblick stimmt.
Also gerade Übersäuerung ist ja auch ein ganz großes Thema unserer heutigen Zeit, ne? Durch den Stress, durch Fehlernährung, durch den vielen Zucker, die Weißmehlprodukte. Der Körper ist ja permanent, also hauptsächlich, wie ich gemerkt habe, eigentlich Stress und Ärger führen mehr zur Übersäuerung, würde ich heute aus meiner Sicht sagen, als die Ernährung. Aber es kommt ja eben ganz viel zusammen. Sie haben dazu ja auch mal ein Buch geschrieben. Das ist ja einfach auch ein wichtiges Thema. Glauben Sie, dass die Menschen einfach so kurmäßig sich entsäuern müssten oder generell, wenn Sie sagen, naja, es wird jetzt nur, ich frage meinen Körper, ob er heute was dagegen nehmen möchte, aber es ist ja immer auch eine Umstellung der Ernährungsgewohnheiten oder eben der Gewohnheiten, sich eben nicht mehr zu ärgern oder so, ne? Also es ist ja, ist wirklich ein wichtiges Thema heutzutage in Bezug auf Krankheiten, ne?
Wir haben wieder schon die perfekte Lösung gesagt. Wenn Sie sich zuhören würden, wüssten Sie es, zweimal das Wort Gewohnheiten genommen. Unser ganzes Leben wird bestimmt von Gewohnheiten. Die meiste Zeit entscheiden wir gar nicht neu, sondern folgen unseren Gewohnheiten. Und wenn das schon so ist und dass Gewohnheiten einen so großen Einfluss auf unser Leben haben, dann sollten es schon die richtigen sein. Und da sollte ich also mal meine Gewohnheiten überprüfen. Wie zum Beispiel wir vorhin gesagt haben, Ärger. Ich habe mich das letzte Mal am 23. Dezember 1979 geärgert.
Das ist ja schon eine Weile her.
Das ist schon ein paar Wochen her, ja. Es wird auch nie wieder passieren, weil das ist längst nicht mehr möglich, weil das Nicht-Ärgern als Programm installiert ist, der weisere Umgang damit. Aber so kann man das eben mit jeder Gewohnheit machen, zum Beispiel Stress. Ich weiß, was das Wort bedeutet, aber ich habe schon 20 Jahre keinen mehr erlebt. Weil Stress ist auch nur die Folge einer falschen Gewohnheit. Ich versuche in einer zur Verfügung stehenden Zeitspanne mehr zu tun, als man in der Zeit schaffen kann. Das funktioniert zwar nie, ich komme immer zuverlässig in Stress, aber warum tue ich mir das an? Also muss ich mein Leben entrümpeln, wenn ich Stress kenne, und muss weniger tun und das Richtige, das Stimmige. Und auf einmal merke ich, jetzt habe ich ja schon ein paar Wochen, früher kam doch Stress häufiger vor. Ich habe schon ein paar Wochen keinen Stress mehr erlebt und irgendwann verschwindet der ganz aus Ihrem Leben. Und so geht das mit jeder Gewohnheit, die nicht stimmt.
Und dann sucht man sich, aber man kann ja nicht alles auf einmal wahrscheinlich ändern, oder?
Ich habe schon perfekt die Lösung gesagt. Warum sollten wir es versuchen? Sie haben das Leben vor sich. Fangen Sie mit dem an, was Ihnen am wichtigsten ist. Oder am dringendsten oder am drängendsten. Ja, und sagen, okay, das wäre jetzt mal wirklich gut, wenn das nicht mehr wäre. Das mache ich jetzt 21 Mal. So. Und wenn ich das habe, sage ich so, das Zweitwichtigste jetzt. Und so weiter. Und Sie werden sehen, so viel gibt es gar nicht zu ändern in Ihrem Leben. Nach ein paar Wochen wird es schon dünner, dass Sie überlegen müssen, was wäre denn jetzt noch gut. Dann finden Sie wieder noch was. Und nach ein paar Monaten finden Sie nichts mehr. Weil sie alles in Ordnung gebracht haben.
Okay. Sie haben ja selber auch Nahrungsergänzungen kreiert, soweit ich das, glaube ich, weiß, ne? Ja. Was glauben Sie, sind die wichtigsten Sachen, was die Menschen heute supplementieren müssten? Oder ist das auch wieder so individuell? Gibt es so ein paar allgemeine Sachen, wo Sie sagen, Mensch, da sollte man wirklich drauf achten heute?
Sie haben wieder die richtige Frage gestellt, gibt es ein paar allgemeine Sachen? Jawohl, es gibt ein paar allgemeine Sachen. Zum Beispiel, nehmen Sie regelmäßig Vitamin C. Ich meine jetzt Sie persönlich.
Also ich, nicht wirklich. Also nicht in isolierter Form. Ne?
So. Ist unverzichtbar, muss sein, weil der Körper das nicht speichern kann. Und es muss also dauernd zugeführt werden. Das heißt also, und zwar in hohen Dosen, mehr als die Gesundheitsbehörde vorschreibt. Die schreibt nicht nur so viel vor, wie wir unbedingt brauchen, um zu überleben oder um keine Symptome zu produzieren. Das ist ja nicht gleich Gesundheit. Also Sie brauchen nicht 75 Milligramm, sondern 1 bis 2 Gramm am Tag. Mhm. Und zwar am Tag, das heißt jeden Tag, ein Leben lang. So, das wäre zum Beispiel etwas, was man unbedingt machen sollte, was ich auch gar nicht mehr teste, das nehme ich ein Leben lang, schon 30 Jahre, und werde das immer weiternehmen. Und so gibt es auch andere Dinge, die man eben regelmäßig nehmen sollte. Ich nehme zum Beispiel noch OPC gerne dazu.
Ja, das nehme ich auch. Hm.
Ja, aber das ist erst in Verbindung mit Vitamin C wirklich sinnvoll, weil OPC ist der zweite Bestandteil, der die Wirkung von Vitamin C verfünfzigfacht.
Also ich nehme das in flüssiger Form, da sind verschiedene Beeren drin und Kräuter drin, da ist sicherlich auch Vitamin C mit drin. Ich müsste es aber direkt mal, müsste mal drauf gucken, wie viel da drin ist.
Das ist ganz sicher zu wenig.
Ja, okay.
Aber Sie werden es gleich merken, schon innerhalb von einer Woche, wenn Sie höhere Dosen Vitamin C nehmen, Sie merken es nicht von Tag zu Tag, aber nach einer Woche sagen Sie, heute bin ich gerade besonders gut drauf. Also sehr vital, sehr leistungsfähig, frisch im Kopf, also ganz da. Und dann merken Sie, wenn Sie es weiternehmen, ja, bleibe ich. Es gibt Schwankungen natürlich weiter, aber Sie merken, das tut mir richtig gut. Sie können ja mit dem Körperpendel auch prüfen, wenn Sie wollen, oder überhaupt prüfen, sollte ich mehr höhere Dosen Vitamin C nehmen, dann kann der Körper Ihnen das mit der Zustimmung zeigen. Da werden Sie sehen, sollten Sie.
Okay. Mhm. Vitamin D wahrscheinlich auch. Vitamin D wahrscheinlich auch.
Das brauchen wir nicht so viel. Das kann der Körper speichern. Wenn Sie da einmal im Monat etwas zusätzlich nehmen, kommt darauf an, im Winter vielleicht alle 14 Tage, weil Sie weniger Sonne haben. Im Sommer kriegt man ja doch ein bisschen Sonne mit, da braucht man es vielleicht gar nicht. Ich nehme ein hochdosiertes Vitamin D, also Decristol, nehme ich.
Das nehme ich auch.
So, und dann haben Sie 25.000 Einheiten und der Körper speichert das, dann haben Sie für die nächsten 14 Tage genug getan. Und dann passiert etwas, Sie kriegen keine Winterdepression mehr, wenn Ihr Vitamin-D-Spiegel hoch genug ist, dann bleiben Sie in besserer Stimmung über Winter.
Ja. Und gibt es noch was, wo Sie sagen, das wäre gut einzunehmen oder so?
Nichts, was immer für jeden richtig ist, sondern dann sollte jeder seinen Körper fragen, wenn er meint, das könnte ich brauchen oder er hat es gelesen oder gehört oder jemand hat ihm das geraten, dann sollte er testen, ob er das braucht. Und da wird er bei den meisten Dingen feststellen, man braucht fast nichts ständig, sondern immer wieder mal. Und dann sollte ich nicht auch kurmäßig das machen, sondern dann, wenn es stimmt für den Körper, wenn er es braucht. Nicht, wenn mir gerade die Idee kommt, jetzt mache ich eine Kur damit. Das kommt aus dem Kopf. Das stimmt nicht so genau mit den Bedürfnissen des Körpers überein. Da würde ich lieber meinen Körper fragen.
Jetzt nochmal ein ganz wichtiges Thema: Abnehmen. Viele, gerade auch Frauen natürlich oder Menschen, versuchen einfach ja immer wieder Gewicht zu verlieren, probieren viele, viele Sachen aus. Und aber wenn auch auf der emotionalen Ebene, sag ich mal, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, also Muster nicht gelöst sind, dann kommt man auch immer wieder in falsche Gewohnheiten.
Sie haben es jetzt wieder gesagt, falsche Gewohnheiten und auf der emotionalen Ebene. Das heißt, wenn ich Übergewicht habe, ist das ein Symptom. Und dann muss ich nach der Botschaft des Körpers fragen, was bedeutet das? Also muss ich mich fragen, wo mache ich es mir im Leben schwer? Das führt zu Übergewicht. Also habe ich eine unerfüllte Beziehung oder Stress im Beruf, ist der Beruf nicht meine Berufung? Wenn ich diese Dinge in Ordnung bringe und die anderen Bereiche meines Lebens, verschwindet wahrscheinlich das Übergewicht ganz.
Fließt es wieder.
Und das sind die Dinge, das sollte ich aber nicht nur tun wegen meinem Übergewicht, das sollte ich mir zuliebe tun, weil ich mein bester Freund bin. Dass ich meinen Freund nichts antue, was den strapaziert, was den belastet, sondern was den entlastet. Und wie gesagt, wenn ich das tue, wenn ich es mir also immer leichter mache im Leben und mir die richtigen Gewohnheiten zulege und vor allen Dingen die falschen lassen, natürlich, ja, wenn ich das tue, dann geht es immer leichter und ganz unmerklich kriege ich mein Idealgewicht und fühle mich wohl und habe überhaupt an meiner Ernährung gar nichts geändert.
Na gut, manche nehmen jetzt ab, weil sie die Ernährung ändern, ne? In dem Moment, wo sie einfach den mehr oder weniger Zucker essen oder andere lassen eben das Fleisch weg. Ich bin zum Beispiel so ein Typ, je mehr Kohlenhydrate ich esse, da kann man schon fast zugucken, ne? So, also mich machen zu viel Kohlenhydrate einfach dick, ne? Und also das ist das, was ich so für mich wahrnehme, ne? Und also wenn man jetzt rein bei der Ernährung bleibt, ne?
Aber Sie haben es doch gerade wunderschön wieder gesagt. Ich für mich habe gemerkt, Kohlenhydrate machen mich dick, da kann ich zugucken. Also das ist doch eine überdeutliche Botschaft des Körpers, Kohlenhydrate für dich nicht so das Richtige. Mhm. Damit bitte sparsam umgehen. Also, damit ich nicht auf Genuss verzichten muss, sage ich, was nicht Kohlenhydrathaltiges mag ich denn? Ja, und dann verlagere ich meine Ernährung in andere Bereiche und esse vielleicht eiweißreicher, Fisch oder was auch immer. Ich mag, es muss immer sein, ich muss mich nicht kasteien und zwingen, irgendwas zu tun, sondern es muss für mich stimmen. Aber wenn der Körper sagt, das Kohlenhydrate stimmen für dich nicht, dann sag ich, okay, dann reduziere ich die sehr stark, nur wo es mal sein muss, wo ich wirklich Lust drauf habe, aber sparsam und gehe in andere Bereiche und auf einmal ist das Problem weg und sie nehmen nicht mehr zu. Der Körper, sie haben die Botschaft verstanden, befolgt und das Ergebnis ist, dass sie sich wohler fühlen.
Ja, ich habe es für mich aber auch mal testen lassen, ne? Und habe das daraufhin umgestellt, meine Ernährung und ja, auf diese Stoffwechseltypen oder so, da gehen wir auch in einem anderen Interview nochmal ein, weil das auch schon ein wichtiges Thema ist. Viele Menschen, denke ich mal, können das nicht einfach so erspüren. Manchmal ist es schon gut einfach da, wenn man ja vielleicht das von außen schon nochmal, wenn man so einen Test hat oder eben das ja bewusster wahrnimmt, sag ich mal, ne? So, aber viele tun das in ihrer Ernährung nicht.
Aber Sie haben jetzt wieder zwei Lösungen gesagt.
Also, ich bin schon so lösungsorientiert. Also ich für mich beschäftige mich natürlich auch schon viel mit dem Thema, ne? So.
Aber Sie sagen, viele kümmert ihre Ernährung nicht. Ja, sollte es aber. Wenn ich mich nicht drum kümmere, das ist genau wie meinem Auto, wenn ich mich nicht drum kümmere, ob das Öl hat oder ob da genug getankt ist, ich gucke da nie auf die Anzeigen, ich fahre einfach, dann bleibe ich irgendwann liegen oder irgendwann geht mir der Motor kaputt. Also ich muss mich schon um die Dinge kümmern. Mhm. Und um das Naheliegendste sollte ich mich besonders sorgfältig kümmern. Und das Naheliegendste ist mein Körper. Denn ohne den kann ich nicht überleben. Ohne Auto kann ich überleben, dann kann ich Fahrrad nehmen. Aber ohne Körper kann ich nicht. Also sollte ich wirklich sagen, ich kümmere mich mehr um meinen Körper. Warum habe ich das bisher nicht getan? Aus Bequemlichkeit. Und das ist eines der Krankheiten. Für mich ist Bequemlichkeit eine Krankheit, die man allerdings heilen kann, indem man das Richtige tut, das Stimmige tut, sich für sich interessiert, also mal aus seiner Komfortzone rauskommt und wieder das Richtige tut.
Ja, wenn Sie jetzt noch drei abschließende Dinge den Menschen mit auf den Weg geben würden zum Thema Gesundheit, welche drei wichtigen Dinge wären das?
Die ersten beiden sind das Falsche lassen und das Richtige tun. Und das Dritte ist, als der Richtige, als ich selbst. Also mich erinnern an den, der ich wirklich bin und leben als der, der ich wirklich bin, als Bewusstsein. Das wären die drei wichtigsten Dinge, die ich Ihnen sagen kann. Und die ersten beiden, das heißt alle drei, stimmen für alle.
Ja, okay. Und wenn Sie jetzt, muss ich nochmal nachhaken, weil Sie so viele tolle Produkte kreiert haben in Form von Büchern oder Meditationen oder auch eben Produkte, also wie die Nahrungsergänzungsmittel. Wenn Sie jetzt sagen, wenn jetzt jemand sich ganz neu auf den Weg macht, um neues Bewusstsein zu kreieren für den eigenen Körper, für die Gesundheit, Welche drei Sachen von Ihren ganzen Sachen, die Sie mal so kreiert haben, sagen Sie, würden Sie mit auf den Weg geben, um so zu starten? Kann man das so pauschal sagen oder ist das schon wieder zu viel?
Könnte man schon, aber ich mache nie Werbung für mich.
Ach so.
Sage okay. Ich, was er von mir machen sollte. Ja. Ich sage das, was er für sich machen sollte. Mhm. Er sollte anfangen, sein bester Freund zu sein.
Ja, okay.
Seinen Körper als besten Freund annehmen und sehen, sich so verhalten, wie man sich einem besten Freund gegenüber verhält, indem man mit ihm spricht. Was brauchst du? Wie kann ich dir helfen? Körperpendel prüfen, wenn ich unsicher bin. Und überhaupt das Wichtigste mal, meine Aufmerksamkeit richten auf meinen Körper, auf das Wohlergehen meines Körpers. Und dann sagt er mir schon, dann fällt mir ein oder auf, dann kriege ich Botschaften genug. Sobald ich meine Aufmerksamkeit darauf richte, erfahre ich, was ich für meinen Körper tun kann. Und in ein paar Wochen sind wir die besten Freunde und mein Körper dankt es mir, indem er sich wohlfühlt und ich mich dadurch in meinem Körper wohlfühle.
Ja, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Also ich von meiner Seite habe jetzt so alle Fragen gestellt. Wenn Sie noch was mitteilen möchten, gerne.
Nein, es ist alles gesagt. Doch, ja, einen letzten Punkt. Das zu wissen nützt gar nichts. Fangen Sie an, es zu tun. Und auch das Tun nützt nicht mal zuverlässig was. Sie müssen es regelmäßig tun. Aber wenn Sie das Richtige regelmäßig tun, können Sie Gesundheit und Wohlgefühl überhaupt nicht mehr vermeiden.
Das sind doch super tolle Abschlusssätze. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit, für das Gespräch und ja, vielen Dank.
Und ich bedanke mich für die Begegnung. Es hat mir Freude gemacht.
Ja, danke schön.
Danke sehr.
Tschüss.
So, Sie haben abgeschaut.